ich finde, es gibt so einen Hate gegen Jazz, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also jetzt abgesehen von Adornos Take gegen Jazz, aber ich weiß noch, dass ich habe mal in einem Wohnprojekt gewohnt für anderthalb Jahre mit 12 extrem tollen, netten Menschen, die halt alle aus der linken, linksradikalen Szene kommen. Und dann meinte ich halt, dass ich Jazz höre. Und das war total selbstverständlich für mich, dass Leute Jazz hören und auch, dass Leute in einem Wohnprojekt Jazz hören. Und mich haben meine Mitbewohner einen total komisch angeguckt und meinen so, nee, als ob wir Jazz hören. Ich war so, hä? Was glaubt ihr, woraus Punk entstanden ist?
Ja, aber Jazz hat ja schon halt so einen elitären Faktor einfach. Also ich glaube, das darf man halt nicht vergessen. Ich weiß, dass wir immer den Joke gemacht haben, als ich es gerade so angefangen habe, so Musik zu hören, so mit 16, also was heißt Musik zu hören, so Musik als mein Lebensinhalt zu begreifen und auf Konzerte zu gehen mit 16, 17, so Indie-Quatsch. Da hat der Vater von meinem Kumpel angefangen, Jazz zu hören. Das war halt so der Inbegriff von, okay, man ist alt und dann hört man so Jazz beim Frühstück. Und ja, ich weiß nicht, ich fand, Jazz hatte auch immer so was Spießiges. Ich fand das erst irgendwie spießig und komisch. Dann habe ich Adorno gelesen und dann dachte ich schon, dass Onkel Teddy schon recht hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es da eigentlich dann doch ganz geile Sachen gibt. Aber viel Jazz ist halt auch schon dumm.
Warum das denn?
Oh, warst du mal in einem Jazzclub?
Ja.
Und hast du mir einfach angehört, dass da einfach über Stunden nichts passiert, aber alle denken, sie erfinden das Rad neu?
Das ist in jeder Musikrichtung so. Das ist doch nicht spezifisch beim Jazz so. Beim Jazz macht man es halt wenigstens öffentlich und traut, gibt sich die Blöße beim Improvisieren und macht das halt nicht wie so, möchte gern Rapper mit den Producern in ihrer Hotbox auf ihrem Damenklo, was umgebaut ist, in ein Studio im Industriegebiet. So JazzmusikerInnen.
Das war ein Hafengebiet.
Halt noch, haben halt noch irgendwie, können da viel mehr über ihren Schatten springen und stellen sich halt in so eine Jazzbar.
Ja, aber alle Jazzmusiker, mit denen ich mich unterhalten habe, haben sich halt einfach geiler gefühlt, weil sie Jazz machen, anstatt irgendeine andere Musikrichtung. So, also die meisten Jazzmusiker waren dann auch so krass eingebildet auf irgendwie den Kram, den sie gemacht haben. Und ich habe ihnen halt immer zeigen können, ich kann über den Kram, den ihr macht, genauso gut rappen wie über alles andere, weil es einfach derselbe Vierviertel-Kram ist. So. Also ich finde schon, dass Jazzmusiker häufig sehr eingebildet sind und so eine elitäre Position vertreten.
Yes, you're currently talking to one, die gerade auf dich hinabschaut.
Ja, man muss auch hier wissen, ich sitze so ein bisschen tiefer. Das Studio ist so an einem Hang. Auf dem Kreuzberg, direkt am Hang. Deswegen sitzt Aishigül auch weiter oben am Berg und guckt auf mich herab.
Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst wegauf und davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich lebe zu dem Anfang und sag's dir noch einmal.
Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Read Theory. Ich bin Aishigül.
Mein Name ist Lewis Hamilton. Und in unserer heutigen Folge geht es um Humor.
Geht es nicht. Oder doch? Die Leute, ja, wir wollen heute übers Lachen reden. Und Valentin, wann hast du das letzte Mal gelacht? Also so dich richtig kaputt gelacht.
Boah, lass mich überlegen. Boah, ich glaube tatsächlich beim Eurovision Song Contest Vorentscheid, da saß ich in Leipzig bei zwei guten Freunden rum und eigentlich wollten wir so ein Spiel spielen, die total verrückte Rallye. Das ist so ein Computerspiel, das so rundenbasiert ist und eigentlich voll billo ist, aber super lustig. Egal. Und dann lief das so nebenbei. Und dann kam hier Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim, den verdammt ich lieb dich Typen, und Michelle Reim, die auch mal beim ESC war. Und ich bin so hängen geblieben auf diesem Song, weil das einfach ein Schlager ist, in dem es um Standort teilen geht und Bilder liken. Und das war einfach für mich so eine neue Lebensrealität, die da irgendwie zusammengeprallt ist, weil für mich Schlager so vormodern oder so 80er-Jahre-Vibes hat. Und dann, der hat ja immer noch 80er-Jahre-Vibes, aber es ist irgendwie geht um Standort teilen. Und da habe ich richtig gelacht. Vor allem, weil es gibt halt dieses bam, bam im Refrain. Und wir haben halt immer alle drei, wir haben den Song, glaube ich, so 10-mal im Stück gehört, und wir haben alle drei halt immer dieses bam, bam so richtig mit den Händen betont. Und es war, ich habe mich so kaputt gelacht und bin, glaube ich, direkt danach ins Bett gegangen, weil ich keine Energie mehr hatte. Aber wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht?
Ich finde es total schwer, mich an diese Momente zu erinnern, wo ich wirklich vor Lachen weine. Oder einfach Situationen im Alltag, die ich so komisch finde und wo ich über mich selbst oder über jemand anderen oder eine Situation kurz lache. Aber das letzte Mal, dass ich richtig viel gelacht habe, war am Karneval in Köln.
Und, I love.
Ja. Und jede Person, die mich länger als 10 Jahre kennt, weiß, dass es einfach nur total absurd ist und komisch ist, dass ich in Köln am Karneval in Köln war und die Zeit meines Lebens hatte. Dabei, da musste ich sehr doll über mich und den Verlauf des Lebens lachen, das Straight Edge Ayşe Gül und halt mega Anti-Köln, Anti-Karneval Ayşe Gül extra für Karneval in Köln dorthin gefahren ist und 2 Tage am Stück in so Kölsch-Kneipen unterwegs war.
Ist doch diese kleinen Biere getrunken?
Ja, ja, Kölsch, aus so einem 0,2er Glas. Ja, ja, safe.
Ich habe mal in Düsseldorf aufs Maul bekommen, weil ich einen Kölsch getrunken habe. Ich war... Wir waren in Düsseldorf auf dem Weg zu so einer Party und ich habe im Kiosk, das war so ein Kiosk oder Bütchen, sagt man, glaube ich.
In Köln sagt man Bütchen, ja genau.
Egal, auf jeden Fall so ein Ding, wo man halt Bier holen kann, der bestand nur aus so Kühlschränken. Und ich habe quasi so in der untersten Ecke ganz hinten so Kölsch gesehen und ich mag Kölsch vom Geschmack einfach. Aber ich mag auch richtiges Bier gar nicht so. Ich trinke auch normalerweise Becks, wo auch alle sagen, es ist kein richtiges Bier. Und auf jeden Fall habe ich mir das geholt und habe das so aufgemacht und dieser Kiosk-Typ guckte mich schon so komisch an und ich dachte so, warum guckst du mich denn böse an, dass ich ein Bier bei dir kaufe? Also es kann dir doch wirklich egal sein, was ich kaufe, Hauptsache ich kaufe was bei dir. Und dann kamen wir auf diese Party an und dann, also ich habe jetzt nicht so krass aufs Maul gekriegt, aber ich wurde so ein bisschen rumgeschubst von halt so linken Fußballfans, weil so links, die auch irgendwie sind, so bei Kölsch hört dann auch irgendwie der Spaß auf.
Ja, man braucht halt diese kleine narzisstische Differenz zwischen Köln und Düsseldorf, weil sonst macht das Leben einfach keinen Spaß. Genau, und zwar möchten wir in der heutigen Folge über Humor sprechen oder die Comedy und was wir eigentlich lustig finden und was wir spezifisch auch in linken Diskursen oder welche linke Comedy wir witzig finden oder eben nicht witzig finden. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass vieles an zeitgenössischer Comedy, dass ich darüber irgendwie nicht so lachen kann, dass ich da ganz schnell weiterklicken möchte. Wie geht's dir, Valentin, damit?
Boah, ich habe gerade genickt, weil ich vergessen habe, dass wir in einem Podcast sitzen. ja, auf jeden Fall. Ich merke das auch ganz krass. Also ich habe so ganz krass gemerkt, wie ich gerade so, ich finde Deutsche nicht lustig. Also es ist so ganz weird. Ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, dass Humor in den USA und UK besser ist oder einfach die Sprache mir mehr Distanz erlaubt zum Gegenstand und ich dadurch dann halt irgendwie so mehr drüber lachen kann. Aber ich muss sagen, ich finde so, ich verfolge eigentlich das alles nur noch auf englischer Sprache, weil ich da so drüber lachen kann. Und bei den ganzen deutschen Sachen schäme ich mich irgendwie so ein bisschen. Also man kriegt dann irgendwelche Reels reingespielt über Themen, die so blöd sind, dass man einmal was dazu sagen muss. Und ich weiß nicht, ob das lustig sein soll, aber alle behaupten immer, das wäre ein Stand-up-Comedian. Also soll es, glaube ich, irgendwie lustig sein. Und ich finde es überhaupt nicht lustig. Oder andere Leute, die einfach nur rumschreien und das dann quasi Comedy nennen. Und ich weiß nicht, was das soll, weil...
Meinst
ja.
du gerade dich selbst, Valentin?
Ich mache ja keine Reels damit. Ich mache das ja nur auf der Straße. Mit einem Hut.
Ich würde nicht so weit gehen, das zu sagen, dass ich Deutsche nicht lustig finde. Aber klar, wenn ich so gucke, mit welchen Menschen ich auch privat über Humor bonde, sind es schon nicht unbedingt die Allmanns. Ich wollte gerne an diese Frage des Humors und halt spezifisch der Comedy, und wir kommen auch auf diesen Begriff der Comedy noch zu sprechen, man kann ihn ganz schwer übersetzen ins Deutsche. Also so diese
Komödie,
ja, es heißt ja auch auf Deutsch Stand-up-Comedy und nicht Stand-up-Komödie oder Stand-up-Humor. Stehaufstehende.
Stehauf-Humor.
Ja, genau.
Ich finde, Komödie klingt halt auch immer so nach so, boah, so Bully-Parade-mäßig, der Schuh des Manitus. So völlig klamaukig. Also kann man auch irgendwie so drüber lachen, so manchmal. So, ich persönlich finde Helge Schneider auch irgendwie super witzig, einfach weil es so herrlicher Nonsens ist. Aber bei Komödie klingt das halt wirklich nach so übelstem Klamauk. Und so Comedy kann ja auch sehr subtil sein. Also bei Comedy gibt es ja auch eben Sachen, wo der Humor eben nicht so auf die Schnauze dir gehauen wird, sondern wirklich irgendwie auch so ein feiner Unterton ist. Und ich bei Komödie denke ich da halt nicht daran.
Genau, bei Komödie denkt man an ProSieben und Sat.1-Filme irgendwie. Und ja, ich würde gerne ein bisschen theoretischer an diese Frage rangehen oder zumindest mit einer theoretischen Basis und nicht unbedingt so aus dem Bauch heraus darüber sprechen. Irgendwie wollte ich ein bisschen mich eingehen damit Humor befassen, auch weil das so ein, das ist ja so ein kulturelles Kapital, lustig zu sein, auch in der Linken. Und man wirft auch immer total gerne der anderen Seite oder auch politischen GegnerInnen Humorlosigkeit vor. Sowohl von links nach rechts, von rechts nach links. Also das ist so ein
ja, auch innerlinks. Also
ja, innerlinks.
Humor ist immer, die anderen haben immer alle keinen Humor.
Genau. Ja, was ist eigentlich dieser Humor oder die Comedy? Dafür habe ich ein Buch gelesen von Todd McGovern, einem Professor an der University of Vermont. Der ist Literaturwissenschaftler und macht viel zu kritischer Theorie, Lacan und Hegel.
Ganz kurz zum Einhaken. Das ist eine Sache, die ich immer nicht verstehe. Warum, also es gibt ja einige so Lacan-Hegelianer oder hegelianische Lacanisten, so Slavoj Snifsnev zum Beispiel irgendwie. ich verstehe, also das hat vielleicht nicht so viel mit Thema zu tun, aber ich verstehe nicht so ganz, nimmt doch einfach Freud und Marx. So, warum müsst ihr denn irgendwie einen Step Back von Marx machen? Also wenn man Marx nimmt, dann nimmt man ja auch automatisch Hegel, weil Marx ist Hegelkritik. So, warum macht ihr den Step Back bei Marx zu einem zum Typen, der den preußischen Staat abfeiert, und dann macht ihr bei Freud zu den Step Back zu so einem weirden Franzosen? So, vielleicht sind die anderen beiden zu jüdisch. So, ich weiß es nicht, aber irgendwie frage ich mich das bei diesen ganzen, bei dieser ganzen Gang. Aber vielleicht ist auch keine Frage, die beantwortet werden kann.
Ich kann sie dir definitiv nicht beantworten. I'm just a fan. I'm just a fangirl. And that's it.
Ich muss auch zugeben, das ist auch gar keine inhaltliche Kritik an der Stelle, weil ich da gar nicht so in der Materie stecke, sondern wirklich einfach nur so eine Why-Do.
Gutes Stichwort. Der Podcast von Todd McGovern nennt sich Why Theory. Also für die, die mehr Todd McGovern auschecken wollen. Aber lasst mich erstmal darüber reden, was er geschrieben hat in seinem Buch Only a Joke Can Save Us. Und zwar gibt es halt diese klassischen freudianischen Theorien des Witzes oder halt Freud über den Witz, dass der Witz eben, im Witz wird das Subjekt, kann die Reflexion aussetzen. Das ist der Modus, in dem wir nicht reflektieren und in dem Dinge aus unserem Unbewussten zusammenkommen, die wir sonst separat voneinander halten. Das ist
in dem das Über-Ich so ein bisschen ausgeschaltet werden kann. Also man so ein bisschen auch die eigene Moralvorstellung aufgeben kann und quasi an moralisch verwerflichem Lust empfinden kann, obwohl einem das Über-Ich das eigentlich verbieten würde.
Genau. Es ist schwer, über Humor und Comedy theoretisch zu denken, weil Humor eben sehr subjektiv funktioniert und also subjektiv ist und sehr stark an Ort und Zeit gebunden ist. Also es ist, wir können sehr schwer uns Komödien aus der Antike anschauen und eigentlich können wir nicht darüber lachen. Wir können wertschätzen ihre Kunsthaftigkeit, die Ästhetik, aber nicht, die Witze sind sehr schwer nachzuvollziehen. Oder Todd McGovern nennt das Beispiel, dass so Witze über Cäsar sind. It's too long. Es ist nicht mehr so witzig. Und auch ortgebunden, also dass viele Witze eben regional sind.
Ja, auch einfach an so Lebenserfahrungen auch irgendwie anknüpfen, die man halt an verschiedenen Orten halt irgendwie macht. Ich glaube, irgendwie in Norddeutschland sind Witze, die irgendwas mit Bergen zu tun haben, halt einfach nicht so lustig, weil halt irgendwie Berge nicht in der Lebensrealität sind. Während halt unten im Schwarzwald, wo ich mal gewohnt habe, da gab es halt tausende Witze irgendwie über Berge und Fahrradfahren, weil es halt irgendwie so eine Lebensrealität ist, dass man halt Fahrrad fährt auf dem Berg, während halt dann im Norddeutschland macht man halt eher Witze über den Wind und das Fahrradfahren.
Hm. Genau, deshalb hat sich halt irgendwie diese ästhetische Kategorie des Humors, der Komödie etwas schwieriger erwiesen, darüber nachzudenken und Theorien aufzustellen, die ein bisschen allgemeingültiger sind, aber nichtsdestotrotz gibt es die. Und Todd McGovern geht eben an den Witz, an den Humor ran mit einer lacanianischen Subjekttheorie. Also ich bin total der Laie in lacanianischer psychoanalytischer Theorie. Ich lese seit ein paar Jahren halt eben privat dazu und auch ein bisschen in der Uni, aber es ist alles andere als besonders tiefgehend und bestimmt werden mich auch lacanianische ExpertInnen da vielleicht bei vielem nicht mitgehen. Anyways, this is my try. Und zwar nach Lacan ist der Mensch ein Mangelwesen. Das heißt, wir Menschen empfinden einen grundsätzlichen Mangel, der konstitutiv für unsere Subjektivierung ist. Dieser Mangel entsteht in dem Moment, wo der Mensch in die Sprache eingeführt wird und eben durch das Erlernen der Sprache diesen unmittelbaren Bezug zu seiner Umwelt verliert. Quasi nach dem Spracherwerb ist der Bezug vom Menschen zu sich selbst und zu seiner Umwelt eben nicht mehr unmittelbar, sondern sprachlich vermittelt.
Ich glaube, was man sich das bildlich vorstellen kann, in dem Moment, wo halt das Alphabet erfunden wurde, wurde Sprache verschriftlicht und sie hat sich vom Körper getrennt. Davor war das gesprochene Wort an den Körper geknüpft, der ihn ausspricht. So. Und diese Trennung von Körper und Geist, die es dann irgendwie auch betrifft, die hat noch nicht existiert. Das fängt eben mit diesem Alphabet an, dieser Versprachlichung, dass eben die Sprache ein eigenständiges Ding ist und nicht einfach irgendwelche Laute sind. Und ich glaube, das kann man sich auch ganz gut irgendwie vor Augen rufen, dass wenn es halt keine schriftliche Sprache gibt, dann ist halt die Sprache nichts ohne den Körper, der sie halt sprechen kann.
Ja, aber bei Lacan geht es schon auch viel um die gesprochene Sprache und die Laute und die Versprecher im Sprechen und während der Analyse. Aber ja, so grundsätzlich, was mit dem Spracherwerb gemeint ist oder dass Sprache sich verselbstständigt und eine eigene symbolische Ordnung quasi in die Menschen hineingeführt werden und die immer schon determiniert ist, bevor man die Sprache lernt. Und genau, und dieser Eintritt in diese symbolische Ordnung, also der Sprache, wird mit einem Verlust empfunden. Dieser Verlust ist aber eigentlich ein Verlust von nichts. Nichts, das wir jemals besessen hätten. Es ist quasi eine rückblickende Rationalisierung, eine Fantasie, die mit diesem Empfinden des Mangels assoziiert wird. Und es ist der Mangel, es ist genau dieses, dass der Mensch sich als Mangelwesen empfindet und dieser gespürte Mangel, der den Menschen begehren lässt. Und das Begehren ist, was den Menschen hinaus in die Welt treibt. Uns quasi zum Tun, zum Sprechen, zum Machen verleitet. Es ist dieses Begehren. Quasi dieses Tun, was über den bloßen Lebenserhalt hinausgeht. Das meint Lacan damit. Also quasi das Kulturschaffen, Dinge mit Bedeutung besetzen. Und da es sich aber bei diesem Verlust, oder wie Lacan es nennt, dem verlorenen Objekt, da es sich eigentlich gar nicht um einen Verlust handelt und dieses verlorene Objekt ein Nichts ist, kann dieser Mangel eben nie befriedigt werden. Und es entsteht ein Überschuss an Begehren. Es ist das Begehren des Begehrens, was den Menschen hinaustreibt. Durch diesen Überschuss gibt es eben ein exzessives Begehren, ein Begehren, was sich in einem Genießen ausdrückt, welches Schmerzen auslösen kann. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die zum Exzess angelegt sind. Und das zeigt sich im Drogenkonsum, in der Drogenabhängigkeit. Mehr zu essen, also so viel zu essen, dass es einem körperlich wehtut. Oder auch Achterbahnfahren zum Beispiel. Also diesen Thrill aus dieser unmittelbaren Angst irgendwie zu ziehen. Also dieses Mehr des Guten. Dazu ist der Mensch fähig und das ist dieses exzessive Begehren.
Ich bin da heute erst drüber gestolpert, weil es gibt so einen Laden, da gibt es so diesen Drum Tower Burger. Und der ist super abstrus. Und es wurde halt eben dazu geschrieben, ey, aber das ist so ein Burger, der steht so ganz normal auf der Karte. Das ist nicht so ein Food Challenge. Und ich glaube halt, diese Food Challenges, die es gibt, beschreiben das halt sehr gut. Weil im Prinzip wirst du dafür belohnt, dass du schaffst, deine körperlichen Grenzen zu überwinden. Es gibt diese Serie Man vs. Food, die früher auf D-Max lief. ja, ich habe einen sehr guten Freund, der hatte lange Zeit kein Internet. So. hatte kein Internet Und manchmal saßen wir bei ihm und dann haben wir ganz viel grünen Tee getrunken und dann hatten wir ganz gute Laune und dann haben wir Fernsehen geguckt. Und bei Man vs. Food kommt dann halt immer auch so ein Coach, der dann sagt so, ey, du musst diese Wand im Kopf überwinden. Es ist nur der Kopf und der Körper existiert gar nicht. Aber diese Vorstellung überhaupt, wenn man das jetzt wieder zurück auf das Kreatürliche, auf das Animalische bringt, dass ein Tier sich zwingt, der Kopf sagt, stopp, du kannst nicht mehr, und man überwindet das, um mehr zu essen, um halt irgendwie dieses Ding zu machen. Das ist ja eigentlich völlig absurd aus so einem animalisch-kreatürlichen Verständnis heraus. Das lässt sich ja eben nur verstehen, wenn man eben den Menschen da auch irgendwie als was Besonderes begreift, eben über diesen Überschuss, eben über diesen Exzess.
Genau. Ja, ich hatte einen Sweet Spot für diese. Ich hatte auf jeden Fall mal eine Phase, wo ich intensiv Mukbangs geschaut habe.
Was ist Mukbangs?
Mukbang. Weil oh mein Gott, das kommt aus dem Koreanischen und das sind Leute, so YouTuber oder Twitcher gewesen, die sich halt beim Essen einfach nur gefilmt haben. Du schaust einfach nur jemandem beim Essen zu. Das ist dann irgendwann dort hingegangen, dass die Leute wirklich so wirklich enorm viel gegessen haben. Das fand ich dann, das kann ich mir nicht so geben, aber Leuten einfach nur beim Essen zuschauen, war auf jeden Fall für einige Monate mein Schlafensritual.
Es gibt so einen Dude, der stellt immer so eine Cola-Flasche, so 2 Meter von sich entfernt. Dann wirft er mit so Mentos und versucht so zu treffen und singt dabei so Shakira. Und sobald er quasi trifft, steht er halt auf und rennt zu dieser Cola-Flasche und hält seinen Mund darüber. Und es spritzt ihm halt so alles im Mund und es eskaliert völlig. Und es ist so völlig Banane, aber das kam in meinen Algorithmus irgendwann mal rein. Und ich habe den auch so ein halbes Jahr wirklich intensiv verfolgt, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, was das soll.
Ja, genau. Und man kann mit den Kategorien von Mangel und Überschuss sowohl verstehen, warum jemand irgendwie so eine Mentos in eine Cola schmeißt und seinen Mund da drüber hält, und uns, die dem halt zuschauen und daraus etwas für sich gewinnen. Und zwar befindet sich der Mensch, das Subjekt, in diesem ständigen Spannungsverhältnis zwischen Mangel und Überschuss. Und diese beiden Kategorien, die sind eigentlich miteinander natürlich, die stehen in einem Verhältnis zueinander. Es ist nur dort Mangel, wo auch ein Überschuss herrscht und andersherum. Jedoch sind im Alltag Mangel und Überschuss strikt getrennt. Das können wir zum Beispiel darin sehen, dass wir halt unseren Arbeitstag oder die Zeit haben, wo wir arbeiten, und wir haben die Freizeit. Die Arbeit wird mit Mangel assoziiert und dann hat man die Freizeit, wo man sich dem Exzess hingibt.
Oder auch manchmal eben andersrum. Das quasi halt, das ist ja auch so eine Sache, die man gegenwärtig so viel beobachtet, dass zum Beispiel halt CBD so ein Trend ist, dass man quasi sein Berufsleben als so exzessiv empfindet, dass man quasi diese Ruhe und diesen Mangel haben will und deswegen quasi nur noch CBD raucht und kein THC.
Genau, weil zum Beispiel dann in die Arbeitswelt mit einem Exzess irgendwie verbunden wird. Anyways, auf jeden Fall sind diese Bereiche eben strengstens getrennt im Alltag, weil der Zusammenprall dieser zwei Welten eben auch etwas Traumatisches an sich hat. Aber im Humor kann das geschehen. Im Humor, im Witz kann der Mangel und der Überschuss, können die sich halt treffen, was halt im echten Leben so nicht geht. Du kannst nicht arm und reich gleichzeitig sein. Du kannst nicht betrunken und nüchtern zur selben Zeit sein. Aber im Witz ist das potenziell möglich. Und im Witz können wir diese beiden Sphären im Subjekt, können die erlebt werden. Und das macht den Witz und das macht die Comedy so besonders. Deshalb empfinden wir den Humor so anders als unseren Alltag. Deshalb ist der so wertvoll für so viele Menschen. Und deshalb zieht es uns auch danach. Das ist das, was Humor so attraktiv macht. Und genau, im Folgenden, zumindest also auf meiner Seite, möchte ich über die Beispiele, die wir durchnehmen, in diesen Kategorien Mangel und Überschuss sprechen. Und wenn wir über konkrete Witze oder so sprechen, was assoziieren wir mit dem Mangel und was assoziieren wir mit dem Überschuss und wie kommt das irgendwie zusammen oder eben nicht zusammen in den Sachen, über die wir sprechen werden. Aber lass uns doch über deinen Lieblings-Twitter-Comedian sprechen, Valentin.
Mein Lieblings-Twitter-Comedian. Wer ist denn mein Lieblings-Twitter-Comedian?
Tu nicht so, El Hotzo.
Ah, ja, ich hab ganz viele Lieblings-Twitter-Comedians. Also ich finde ja ganz viele Leute lustig. Ich finde Leute lustig, die Fred Perry-Polo-Shirts tragen. Ich finde Leute lustig, die Romane über Mindset geschrieben haben. So. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lieblings-Twitter-Comedian ist Flair. So. Einfach der Flizzmaster. Der hat nämlich neulich wieder einen rausgehauen, weil er nämlich so festgestellt hat, dass die Frau von Bushido nennt Bushido Anis. Und er hat sich einfach mega aufgeregt und meint, deine Mutter hat dich Anis genannt. Du bist doch kein Gewürz. Und dann hat sich Bushido dazu geäußert. Bushido hat sich dazu geäußert und meinte, Flair spinnt voll, als ob er meinen Namen besser kennt als ich. Und dann gibt's halt auf YouTube ganz viel Zusammenschnitte, die halt sagen, wie er selbst über sich rappt. Ich heiße Anis, mein Name ist Anis. Also ganz viele Songs. Und er hat halt legit nie Anis gesagt und immer Anis. Und jetzt auf einmal fängt er das an zu behaupten, nein, ich hieß schon immer Anis. Und das ist einfach niemand so lustig wie Flair, weil Flair brüllt auch so richtig um, deine Mutter hat dich Anis genannt. Genau, aber El Hotzo, so, ich glaube so ein bisschen, was da halt auch der Punkt ist, ja, ich schmunzle manchmal, wenn ich so einen El Hotzo-Tweet irgendwie in der Timeline sehe, bin ich auch irgendwie so ganz ehrlich, aber ganz oft denke ich mir auch einfach nur so, das Schmunzeln kommt halt nicht wirklich, dass es irgendwie so ein, was in mir auslöst, sondern dass ich so eine Zugehörigkeit fühle. Man fühlt sich so auf der richtigen Seite. Das ist so der Humor auf der richtigen Seite. Das ist eigentlich nur so eine Überzeichnung von dem, was ist, mit so einem moralischen Zeigefinger. So. Und es ist gar nicht irgendwie, da gibt's nichts, was irgendwie absurd ist. So. Also ich habe ja auch diesen Roman gelesen, über den wir in der letzten Folge schon geredet haben. Und es gibt da einfach nichts, was absurd ist. Und ich verstehe das einfach nicht, wie man denn Comedy machen kann, ohne das Absurde, so, weil es ist so ein bisschen, man nimmt sich doch eigentlich das Lustigste überhaupt, nämlich halt irgendwie in diesen Graubereich reinzugehen, wo dann auch teilweise unklar ist, was ist jetzt Mangel, was ist jetzt Überschuss, so, sondern es ist halt eben ganz klar, es gibt halt eben ganz klar Gut und Böse in diesen Witzen, so, und es gibt halt irgendwie die diffuse Form von politischer Formatierung, der sich zugehörig fühlt, irgendwie feministisch, linke, pro-Gewerkschaft, gegen Rechte, gegen Männlichkeit, whatever. Und dann macht er Witze über diese andere Seite und macht Witze darüber, dass es immer hieß, im Kapitalismus kann man alles schaffen, aber trotzdem hat er in den letzten 4 Jahren nichts anderes gegessen, außer Nudeln mit Pesto oder so. Und das ist ja auch irgendwie alles richtig, aber das bleibt halt so verfangen in den Rollen. Es ist so ein Klugscheißen so. Es wird wirklich halt so gezeigt, oh, das Unlogische des Systems wird gezeigt und dann soll man irgendwie drüber lachen, aber es ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das Lachen daran ist dann auch eher so ein Lachen. Das macht, ist so das, was Adorno über Mickey Mouse gesagt hat. Mickey Mouse wird verprügelt und man lacht eigentlich darüber, über die Schläge, die man selbst bekommt. So. Und so ein bisschen habe ich auch den Vibe bei El Hotzo, wenn er sich halt über Kapitalismus und wie unlogisch das alles lustig macht. Man lernt darüber zu lachen, dass man halt nur Nudeln mit Pesto isst.
Ja, ich würde das auch so ein bisschen als Klugscheißer-Comedy bezeichnen. El Hotzo, aber auch dann so andere Funk-Comedians wie Aurel Merz oder so, die einfach, wie du auch meinst, das Offensichtliche einfach nur irgendwie so minimal überzeichnen, nur um dem dummen Fußvolk zu zeigen, wie unlogisch das ganze System doch ist.
Wobei ich hier ganz kurz eine Lanze für Aurel Merz brechen möchte. Ich finde POCs, die Schwäbisch reden, unfassbar witzig. Ich weiß, ich teile alle Kritik, aber ich muss ganz zugeben, ich muss einfach immer lachen, so, weil ich komme aus so einem kleinen Kaff, in dem es halt einfach nur Allmanns gab, so, und für die da, und ich glaube halt, diese Absurdität, die da auch irgendwie bewusst auch gespielt wird, indem er diesen Akzent auch so krass überzeichnet, aber trotzdem er halt auch authentisch ist, so, das holt mich schon ein bisschen ab, aber natürlich hast du ansonsten vollkommen recht.
Ja, wenn das halt so das Einzige ist, das ist halt immer der Joker, den er so zieht, habe ich das Gefühl. Ja. Und den hat jeder Comedian, fair enough, I guess. Aber wäre halt auch schön, wenn die anderen Sachen irgendwie witzig wären. Und ja, also die wollen immer so zeigen, wie unlogisch das alles ist, wie unlogisch der Kapitalismus ist und wie die Politik keinen Sinn macht. Aber es fühlt sich immer an wie so ein Schreien, so Papa, mach das doch jetzt endlich mal logisch. Mach doch, richte das doch jetzt endlich mal. Siehst du denn nicht, dass das alles keinen Sinn macht? Und da ist irgendwie so eine, schon doch diese Hoffnung angelegt, dass doch irgendwann alles mal Sinn macht und dass irgendwann, um wieder zu Lacan zu kommen, man eben dieses verlorene Objekt wieder erlangt und ein Ganzes wird. Und was nicht verstanden wird, ist, es existiert kein Verlust, also der Mangel ist ein Mangel von nichts. Und die sind halt ständig auf der Suche zu gucken, wo dieser Mangel ist.
Was ich auch witzigerweise politisch in so einen krassen positiven Bezug auf so Sozialstaatspolitik halt irgendwie zeigt. Also das ist ja auch so ein krasses Ding bei so linker Comedy, dass die dann halt eigentlich basically das SPD-Parteiprogramm von vor 10 Jahren vertreten oder vor 20 Jahren, als die SPD noch so ein bisschen mehr Action gemacht hat. Und das passt halt auch eigentlich ganz gut, weil das ist halt eben auch, man sagt halt nicht umsonst Vaterstaat. Also Vaterstaat ist zwar irgendwie nur so eine Redewendung, aber es gibt ja Gründe, warum man das sagt. Und ich glaube, da kommen halt auch viel so Sachen zusammen. So der Grund, warum ich nicht drüber lachen kann und der Grund, warum ich politisch meine Probleme mit denen habe, kommen da meiner Meinung nach auch sehr gut zusammen. Und ich glaube, das greift auch so ein bisschen an, warum wir das auch überhaupt machen. Weil natürlich geht es uns nicht darum zu sagen, euch, worüber ihr lachen sollt oder nicht, sondern zu verstehen, was denn auch mit diesem Lachen bedeutet, was für eine größere Ebene auch dahinter steckt. Und das nicht halt einfach nur ist Geschmackssache.
Ja, genau. Es ist, gibt diese komische Korrelation zwischen über was oder wen kann ich lachen und das Gefühl, mit wem kann ich auch so politisch irgendwie mehr anfangen. Und bei El Hotzo und Konsorten ist es eben so, hat das so was Arrogantes gegenüber denen, die es halt noch nicht verstanden haben. Und dann ist es auch noch nicht mal lustig. Und dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, was ich da, warum sehe ich das überhaupt so? I don't want to. Und es ist aber, war eine Zeit lang sehr viel in meinem Feed, aber wie auch immer, also jetzt nicht mehr.
Ich habe so 2 Bekannte, die so richtig viel das noch teilen. Und ich fand das auch so sehr witzig, weil ich halt mit denen keinen Bezug mehr habe, aber halt noch irgendwie auf Instagram, wenn ich da manchmal noch reinschaue, dann auch so mitbekomme, was die machen. Aber es ist so ein bisschen, es ist wirklich nur noch so diese 2 und es ist ein bisschen, okay, ich weiß auch eigentlich gar nicht, was ihr macht und ich folge euch eigentlich auch nur, dass ich theoretisch die Möglichkeit hätte, Kontakt zu euch aufzunehmen. Mit meinem komischen Fake-Instagram-Account, wo ihr niemals den Namen bekommen wird.
Ihr könnt mir gerne schreiben gegen eine angemessene PayPal-Summe. Kriegt ihr auf jeden Fall den Kontakt zu Valentins Instagram. Valentins Finster. genau. Und dann wiederum finde ich halt eben, sehe ich halt aber dann letztendlich als so eine Gegenbewegung zu El Hotzo oder ja diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Humorprogramm, dann jetzt so ein Aufkommen von so Anti-Vogue-Comedy und so einem Political Incorrect Comedy bei bestimmten Linken oder jetzt, oder Comedy im Sinne von, dass man dann über so ja sehr politisch inkorrekte Sachen jetzt lacht und das total witzig findet. Und das finde ich, da bin ich guilty of that, definitely, im privaten und semi-öffentlichen. aber in dem Sinne ist das für mich eben auch nur ein Coping-Mechanism mit diesen Absurditäten von Vogue-Culture. Also ich habe da so ein Beispiel, ich hab so eine Nachricht bekommen von einer Person auf Instagram und wurde des antimuslimischen Rassismus beschuldigt. Total die absurde Nachricht, aber neben dem ganzen Inhaltlichen hat dann halt die Person geschrieben, dass das, was ich auf Instagram geteilt hatte, ich hatte so eine Veranstaltung geteilt, von einer guten Freundin, dass als muslimisch gelesene Person würde sie das als muslimischen Rassismus empfinden, was ich da geteilt habe.
Antimuslimischen.
Als antimuslimischen Rassismus. Und ich habe diese Nachricht meiner Schwester und meiner besten Freundin gezeigt und die haben so einen Lachflash bekommen, weil die waren so, was denkt sie, als was du gelesen bist, Aishigül? Und dann haben wir halt nur so Witze gemacht, so, ich bin als buddhistisch gelesen. Also ich bin als dies und das gelesen und das schlägt ja auch so in dieselbe Kerbe, so ein bisschen konservative Comedians machen dann ja gerne so Witze, wie ich identifiziere mich als ein Kampfhelikopter, irgendwie so gendermäßig, also wenn so um diese ganze diese Pronomendebatte, machen sie sich dann damit lustig und wir haben...
Aber sie machen, ich glaube, es ist gar nicht so unwahr, dass sie sich als Kampfhelikopter identifizieren. Ich glaube nämlich, so wirklich so rechte Leute identifizieren sich halt mit so fallischem Kampfgerät halt ernsthaft. Die sagen das halt und so Joke basically. Aber es ist halt eigentlich die Wahrheit. So, das ist, mit wem sie sich wirklich... Weil sie denken so, oh krass, ich kann mehr sein, als ich bin. Und sie sind aber halt so kaputt, dass halt irgendwie das, was sie begehren zu sein, halt wirklich ein Kampfhelikopter ist.
Und das finde ich ist halt so, was ich halt in dem Moment gemacht habe, indem ich mich über dieses, ich werde als buddhistisch gelesen oder ich werde als sonst was gelesen, gemacht habe, ist, ich... sehe mich selbst quasi als den Mangel verorte ich dann halt bei mir und diesen Überschuss, diesen Exzess an Begehren hab ich halt bei dieser Person verortet, die mir diese komische Nachricht geschrieben hat, weil ich mir halt denke, also in meiner Fantasie bin ich halt das Mangelwesen, weil ich mich ja total anstrenge, eine vernünftige politische Sprache zu haben. Und ich bemühe mich so sehr, nicht in diesen identitären Sprech reinzufallen. Und es wäre ja so einfach, wenn ich jetzt mich einfach nur auf ihre Ebene begeben würde. Aber die nimmt sich raus, diesen für mich destruktiven und auch total falschen und banalen politischen Sprech an den Tag zu legen. Aber letztendlich, wenn ich das dann quasi mich da selber nicht so, ich will es nicht sagen zügle, aber wenn ich da mir selber nicht mich raushole aus diesem Modus, wo ich einfach nur diesen political incorrect Humor schiebe gegen die Wokies, weil die sind ja die, dann werde ich immer verhaftet bleiben in dieser Logik, dass die was machen, was ich nicht machen kann, weil ich eben so gezügelt bin.
Ich glaube, das ist auch ganz genau der Grund, warum diese ganze aktuelle Nahostdebatte keine Witze produziert, die lustig sind, weil eben halt im Endeffekt basically auf beiden Seiten in irgendeiner Form genau das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie passiert. Und ja, ich habe viel mitbekommen so und ich kann auch über Sachen lachen, wo ich politisch andere Ansichten habe so. Aber es ist einfach so alles nicht lustig, sondern es ist wirklich einfach nur so, ja, man verfestigt halt diese Position, die man da irgendwie hat. Man setzt sich selbst irgendwie als das Mangelwesen und die anderen bezieht den Überschuss auf die anderen. Und das ist nur so dürftig mit der Sprache einen auf lustig gemacht, aber es ist nichts weiter irgendwie drin. So.
Was diese Art von Humor macht, ist eben reproduziert halt einfach nur die Debatte so, wie sie ist, wo diese Rollen ganz klar verteilt sind und zeigt eben gar nicht irgendwie die innere Zerrissenheit des Subjektes, die innere Zerrissenheit als Linke, als antinationale Linke oder antiimperialistische Linke, die innere, also diese inneren Aufspaltungen, sondern verortet die halt irgendwie ganz klar in diesen äußeren Positionen, die sich da nicht treffen im Humor.
Das finde ich halt auch immer so ganz... Ich habe irgendwann angefangen, so Stalinismus lustig zu finden.
Das ist auch.
So. Und ich merke halt, wie... Ich bin halt kein Stalinist. So, dass alle,
Say
die mich,
what?
Alle, die mich irgendwie kennen, haben das irgendwann mal mitbekommen. Und ich wurde halt mehrfach gefragt, warum ich denn so fiese Stalinismus-Jokes mache. Und ich meine so, naja, weil ich das halt nicht bin. Aber weil ich ja halt auch irgendwie merke, dass ich verstehe, dass ja das... Der Stalinismus erscheint ja als einfache Lösung von ganz komplexen Sachen. Wir brauchen nur diese starke Partei, wir müssen machen so. Und ich merke, dass es so ein auch in mir dringend Drang zum Stalinismus gibt. Und ich finde das halt lustig, das halt völlig zu überziehen und dann halt irgendwie rauszuhauen und irgendwie einen Gulag für Habermas zu fordern. So, weil es halt so, who am I to put somebody into Gulag? Vor allem irgendwie ein Habermas, der jetzt ja wirklich irgendwie ein etablierter Intellektuell ist und gegen den ich halt nichts machen kann. Und das verstehe ich und das merke ich halt richtig, wie das so, man sich nicht drauf einlassen kann, auch auf diese bewusste Absurdität so. Oder halt auch so ein bisschen, ich habe früher mich halt auch irgendwie an Halloween gerne halt als Antisemit verkleidet auch. So. Und auch da waren alle Leute so, manchmal so, nee, es ist Halloween, es geht darum, gruselig zu sein und ich finde AntisemitInnen gruselig. So.
Okay.
Vielleicht habe ich mich auch nur als Moritz Bleibtreu in verschiedenen Rollen verkleidet. Das könnte man natürlich auch behaupten.
Das ist auch zum Beispiel so ein Grund, also eine Humorlosigkeit, in der ich in Bezug auf Migrantifa, auf jeden Fall Migrantifa Berlin, total enttäuscht bin und das für mich auch nicht verständlich ist, wie eine Gruppe, die sich Migrantifa nennt und halt eigentlich nur aus Kanaken besteht, einfach noch nie einen Witz produziert hat in ihrem politischen Schaffen. Und ich fühle mich halt so doppelt entfremdet von dieser Gruppe. Also ich teile auch viele Standpunkte nicht und auch die, also auch so die Praxis und Rhetorik dieser Gruppe in vielerlei Hinsicht nicht. Aber ich finde die auch einfach komplett humorbefreit. Ich kann mich halt irgendwie viel mehr mit so Gruppen, die ja irgendwie so Antifa-Gruppen, die gar nicht den Anspruch haben, irgendwie selbst migrantisch zu sein, aber die halt irgendwie nur aus Kartoffeln bestehen, aber die halt irgendwie mega lustige Transbies machen. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Top Berlin hatte, die Top Berlin Theorieorganisation und Praxis hatte mal einen Transbie, das war eine Demo gegen den türkischen Angriff auf Rojava und dass halt die EU und insbesondere Deutschland ja engster Partner mit Erdogan ist und den Flüchtlingsdeal gemacht hat damals und deshalb irgendwie niemand interveniert ist, gab es das Transbi, JPG statt SPD, Deutschland, du Hund. Und ich finde das, ich habe das gesehen und das ist, ja, das ist lustig, weil was soll man da noch sagen, außer du Hund?
Darüber kann sogar ich als alter Bottom lachen, auch wenn ich sonst das Top-Gehabe nicht so gerne habe.
Ja, ein wiederkehrender Witz in meinem Leben war, dass eine lange Zeit viele Menschen gedacht haben, dass ich bei der Top organisiert bin und dass selbst Top-Mitglieder dachten, ich bin in deren Gruppe organisiert. Und ich denke mir so, Leute, ihr verwechselt mich mit einer Kurdin. Weil ich bin Türkin, mir liegt politische Organisation nicht. In meiner DNA gibt es nur mich als Opfer stilisieren und rumheulen und an Verschwörungstheorien glauben. Ich kann mich doch nicht vernünftig politisch organisieren. Das ist nicht in meiner Kultur angelegt.
Hey, mir haben bei der Top immer die blau-weißen Fahnen gefehlt.
Boah.
Nein, aber ich stimme dir halt total zu und habe das halt auch irgendwie so gemerkt, dass es halt auch irgendwie so, in so verschiedenen Phasen gab es verschiedene linke Subszenen, die halt irgendwie einen bestimmten Humor hatten, so. Und worüber ich auch irgendwie so dann auch lachen konnte, auch an Punkten, wo ich irgendwie so meine Probleme halt auch irgendwie damit hatte. Ich bin auch so ganz ehrlich so, als auf Twitter damals vor, 10 Jahren oder so, diese ganze, SIF-Twitter hat sich das genannt und dann die ganzen StalinistInnen kamen so, die waren halt schon lustig, weil das war halt irgendwie so ein Twitter-Diskurs und dann kam halt einfach nur Stalinus und haben halt einfach die ganze Zeit gesagt, du gehörst ins Gulag so. Und haben halt sich nicht an diesem Diskurs beteiligt und haben damit aber auch alles zerstört, aber es war auch einfach unfassbar lustig, weil was hat dieser Twitter-Diskurs produziert, außer halt irgendwie Leute, die früher irgendwie auf Twitter linke Positionen vertreten haben und jetzt mit Christian Lindner chillen, so, weil sie Vorsitzende bei den Grünen sind. So, mehr hat ihr dieser Diskurs gar nicht produziert und das war halt auch wirklich einfach dieses Reincrashen, so. Ich hatte auch eine Phase, wo ich so TrotzkistInnen unfassbar lustig fand, weil sie halt immer so, ja, einfach aus dem Nichts halt irgendwie kamen und die ganze Zeit gegen Bürokratie gehatet haben, sondern auch wirklich auch so gut gemacht und dann halt immer auch so Bürokratie und da gab es dann auch schon unfassbar viele witzige Sachen und das nehme ich auch gar nicht mehr so krass wahr. Irgendwie so ein bisschen. Es gibt zwar dann ganz viele so linke Meme-Pages, aber das hat nicht mehr diesen subversiven Charakter von Humor, weil, ja, mittlerweile macht halt auch irgendwie Markus Söder Memes, Philipp Amthor macht Memes, so die Deutsche Bahn macht, also alle machen Memes und Memes sind dann überhaupt gar nicht mehr irgendwie so lustig, weil sie irgendwas anderes sind, sondern Meme-Kultur ist Alltag geworden und das Einzige, was sich dann halt irgendwie ändert, ist halt irgendwie das Ticket, auf dem man da halt irgendwie fährt, das politische Ticket. Nicht aber irgendwie, dass da tatsächlich mit dem Humor irgendwie was passiert, irgendein Finger in eine Wunde gelegt wird, sondern nee, das ist halt irgendwie so Schmunzeln für Leute, die halt eh schon das denken. So. Hin und wieder gibt's mal noch lustige Sachen, keine Frage so, aber so alles in allem lache ich darüber nicht so viel, wie ich früher halt über Nine Gag gelacht habe. Und Nine Gag war jetzt wirklich kein emanzipatorischer Ort, aber damals waren Memes noch so ein bisschen neuer und es war nicht irgendwie so Alltag und es war einfach lustig.
Warst du auf 4chan?
Nee, ich war eigentlich nur auf Twitter. Und ich habe halt, ich hatte einfach die 9gag-App auf meinem ersten Smartphone und habe halt irgendwie dann auf dem Klo durch diese 9gag-App gescrollt und das war so mein Meme-Knowledge aus. So, ich bin da nie so tief drin, weil ich glaube, ich ganz tief in mir ist so ein Boomer.
Der ist so definitiv bei dir, Valentin, also zu 100%. Also der ist nicht tief drin, der ist gar nicht tief drin.
Ich bin der jüngste Boomer der Welt.
Also definitiv, Memes sind für mich auch more or less over. Ich muss immer weiter ins Nischige ab und ins, also in die, in das, in die Schizo-Memes abdriften, damit ich da noch irgendwas bei fühle. Es ist halt auch so, also früher wurde Autorität und der Staat und Gewalt mit dieser Seriosität assoziiert und das ist einfach heute nicht mehr so. Also genau, Markus Söder teilt selber Memes, Olaf Scholz hat dazu aufgerufen, Memes von ihm zu machen mit der Augenklappe. Das ist, und wer, jeder, der ein Meme von Olaf Scholz mit der Augenklappe gemacht hat, ist der größte Peinlo.
Ich glaube, das ist auch eh noch so eine Sache, wo wir in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen werden. Ey, Helmut Kohl ist einfach seit Ewigkeiten tot. Und ich glaube, viele Leute haben halt nicht begriffen, dass halt die Autoritäten und die Konservativen sind nicht mehr das, was Helmut Kohl war. Helmut Kohl war so offensichtlich spaßbefreit. So. Aber danach kamen halt irgendwie die Grünen, da waren Claudia Roth mit dabei.
Ey, und Gerhard Schröder.
Und Gerhard Schröder, hol mir mal eine Flasche Bier.
I have a soft spot für Gerhard Schröder.
Ja,
weil ich bin auch, ganz kurz, aber ich bin halt auch aufgewachsen. Ich bin so richtig Ära Gerhard Schröder und für mich war Gerhard Schröder, als ich so klein war, der war so die Antifa für mich, weil ich war halt so, mein Vater war halt so voll so, ja, die CDU, das sind so eine Nazis, hier mit dem Roland Koch aus Hessen und da war ich so, oh, zum Glück haben wir Gerhard Schröder, einfach die antifaschistische Brandmauer Deutschlands.
Ja, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo man halt völlig halt auch irgendwie vergisst, da fing das halt auch irgendwie an. Claudia Roth, ehemalige Managerin von Tonsteine Scherben an der Regierung. So, dann irgendwie Sigmar Gabriel als Pop-Beauftragter, Gerhard Schröder, der irgendwie auch irgendwie Bands irgendwie gut fand. Dann kam irgendwann in den USA auch Barack Obama und er hat Kendrick Lamar irgendwie so eingeladen. Und diese ganzen Popkultursachen, wo ich Memes dann auch eben dazu zähle, sind halt irgendwie nicht mehr subversiv in irgendeiner Form, weil sie so krass Teil der herrschenden Kultur sind. Aber die meisten verhalten sich halt immer noch so, als würde halt immer noch Helmut Kohl und George Bush Senior irgendwie reagieren, so regieren an diesem Ding. Auch irgendwie so Trump. Trump ist ja auch ein Hundesohn. Aber es ist auch so lustig, dass er Sneakers veröffentlicht.
Nee, und jeder, der halt ein Meme über Trump macht, das ist überflüssig. Trump ist sein eigenes Meme und das haben halt so Liberals nicht verstanden. Und da wir waren ja eben bei der Ära Rot-Grün von Gerhard Schröder und so weiter. Und in die Zeit fällt eine politische Organisation, die ich persönlich sehr lustig fand. Und zwar Kanak Attack oder Kanak Attack. Und jedes Mal, ich gucke mir halt so Migrantifa an oder so generell diese migrationspolitischen, linksradikalen, subkulturellen Gruppen und Diskurse und denke mir halt immer so, we had all of this and we had it in better, als es halt Kanak Attack gab. Die hatten einfach als Logo um die 2000er, 2001, 2002, deren Logo war ein Aldi-Logo. Die hatten einfach das Aldi-Logo als deren, das war einfach deren Identity. Noch vor dem ganzen Vêtements, Balenciaga, wo man sich halt diese Logos aneignet. Es war so avantgardistisch und so lustig.
Ja, auf jeden Fall. Generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es auch einfach nur daran liegt, dass der Humor gegenwärtig so abgeflacht ist, aber das war auch die Zeit, in der ich zum Beispiel viel Was guckst du geguckt habe, so mich das wirklich als Kind irgendwie so ein bisschen geprägt hat, dass ich in meinem, ja, ich fand halt Deutsche irgendwie blöd und habe mich in meinem Dorf nicht so zugehörig gefühlt zur Dorfgemeinschaft so. Ich wäre gerne Türke gewesen. Ich habe Was guckst du geguckt und ich wäre gerne Türke gewesen. Ich habe immer Döner gegessen und Ayran dazu getrunken, weil ich das halt dachte, so, das macht man. Die Deutschen trinken Bier, aber ich trinke den Ayran dazu so. Und weil ich es einfach unfassbar lustig fand, auch irgendwie noch mir heute noch angucken, noch lustig finde. Und selbst irgendwie TV Total auch irgendwie noch echt lustige Momente irgendwie
mega
hatte.
Mega mit Stefan Raab. Das ist
allein
halt
mit diesen Knöpfen, also wie er da so sitzt und einfach dann dieses Videoschnipsel hat, die er mit diesen Knöpfen abfeuert, so. Das ist so stumpf, aber so lustig
gewesen. Ja, und halt auch
gewesen.
Alles vor YouTube, ne? Also, dass da einfach total was vorweggenommen, eine ästhetische Sprache. Aber ja, was guckst du? TV Total safe. Und da sind wir halt wieder so bei diesem Thema Humor und die Zeitlichkeit. Weil also ich kann mir heute nicht vorstellen, dass so etwas wie Was guckst du heute diese Erfolge feiern könnte, beziehungsweise könnte es, aber nicht ohne enormen Widerspruch und so einem erhobenen Zeigefinger, dass das ja rassistische Stereotype
oder Kaya Jana müsste sich halt offen politisch positionieren,
genau, was er
damit er diese
hat.
Genau, und davon lebt ja auch, ja. Was guckst ja. du bewusst, dass er nie sich mit irgendwas, nie irgendwie konkret sich fest hat machen lassen, sondern diese ganzen Figuren so nebeneinander gestellt hat und ja auch so ein bisschen unklar ist, was ist denn Kaya Jana? So, er hat diese ganzen Figuren, die er noch irgendwie hat und irgendwas von ihm steckt schon in all diesen Figuren, aber er selbst ist dabei ja auch immer so ein bisschen ambivalent geblieben, so ein bisschen auch wie so ein Sacha Baron Cohen, der mit irgendwie Ali G, Borat etc. pp., wo er auch wirklich so, okay, da ist ein Mensch noch da, der diese ganzen Rollen ist, aber bewusst auch irgendwie gar nicht so sich als Mensch so krass, gut, Sacha Baron Cohen hat es glaube ich mittlerweile gemacht, weil ich glaube mittlerweile ist er so politisch aktiv geworden, aber ja auch irgendwie dieser Humor daraus bestand, dass unklar ist, was ist das
They
denn für ein Mensch?
They killed Sacha Baron Cohen. The discourse killed him. Ey, nee, total. Und da ist halt so die Frage, also was guckst du, war damals bei uns zu Hause, halt eben Anfang der 2000er, das war voll das Ereignis, was guckst du. Ich glaube Freitagabend, 20.15 Uhr auf Sat.1 und da hat sich halt, haben sich alle vor dem Fernseher versammelt. Also das haben wir auch wirklich in der großen Familie zusammengeguckt. Ich erinnere mich an Abende, wo halt meine Eltern, meine Schwester, ich, aber auch meine Tante und mein Onkel da waren. Und das war ein solches Happening, was guckst du, zu gucken. Und man hat halt gelacht und viele empfinden auch, dass die älteren Generationen, also so wenn man jetzt wie ich irgendwie Kind zweiter, dritter GastarbeiterInnen-Generation sind, dass die Eltern oder Großeltern noch anders über sich und irgendwie den Rassismus in Deutschland lachen konnten. Und so eine sehr pessimistische und auch eine sehr bevormundende Sichtweise darauf sagt dann immer, ja, die waren einfach nicht educated genug oder die hatten internalisierten Rassismus oder so eine sehr, finde ich, unpassende Deutungsweise. Ich denke halt einfach, die waren einfach nicht so identifiziert mit sich in der Rolle als Ausländer oder Migrantin und als Rassismusbetroffene, wie es halt heutzutage Menschen sind und auch so drauf bestehen, als das gesehen zu werden. Deshalb funktionieren, und da sind wir beim Thema Nähe und Distanz bei Humor, also wie nah steht man dem Objekt, über das der Witz funktioniert, und wie weit steht man von dem entfernt. Und das muss immer so eine ganz, damit man darüber lachen kann, braucht so eine ganz feine Positionierung in diesem Nähe-Distanz-Ding. Also du kannst nicht total identifiziert sein. Deshalb können manche Leute nicht über Gott lachen oder eben manche Menschen wollen dann nicht über MigrantInnen lachen. Du kannst halt einfach nicht zu distanziert dazu sein, weil dann sagt es dir einfach nichts. Dann geht es an dir vorbei, so wie wir im Alltag an den Menschen vorbeigehen, an denen wir halt vorbeigehen, zu denen wir einfach nicht diesen Bezug haben.
Es ist da, glaube ich, auch ganz krass halt auch bei Kanak Attack halt auch einfach dieses Bewusstwissen, dass man ein Fremdkörper ist, gleichzeitig aber die ganze Zeit so zu tun, als wäre man das nicht. Weil das ist ja wirklich der Punkt. Es gibt dieses eine Video, was wir auch neulich zusammen geschaut haben, wo sie in Köln-Lindenthal geredet und fragen sie Bewohner, wie ist es in einem weißen Ghetto zu leben? Und halt auch einfach stehen da halt auch irgendwie und die sind auch damals gekleidet in einer Art und Weise, die man halt auch mit migrantischen Jugendlichen in der Zeit identifiziert hat, so stehen da aber halt und fragen die halt einfach so, wie fühlt es sich für sie, in einem weißen Ghetto zu leben? Bleiben einfach so komplett bierernst und so, ja, müssen sich Deutsche mehr in der Gesellschaft integrieren?
Oder würden sie ihre Wohnung in Lindenthal aufgeben für einen Migranten und nach Köln-Mühlheim dafür ziehen?
Genau, und es ist halt auch genau dieses, und es funktioniert einfach auch so gut, weil sie halt auch einfach halt sich nicht auf dieses Mangelwesen sehen lassen, so, aber wissen, dass die anderen sie als Mangelwesen wahrnehmen werden sind. Und diesen Irritationen, die sie halt erzeugen, weil nämlich quasi halt diese Fremdzuschreibung als Mangelwesen gibt, sie die aber doch überhaupt nicht irgendwie annehmen, so.
Ja, aber ich würde dem sogar noch einen Twist geben, weil ich glaube, die Leute von Kanake Tech, und das ist der große Unterschied zwischen Migrant-TV auf der einen Seite oder El Hotzo-Humor und Humor von Was guckst du? Auf einer Comedy-Ebene und bei Kanake Tech auf einer politischen Ebene. Was der große Unterschied ist, sie sehen also, dass Kanake Tech oder Kajayana sich eben nicht nur darüber im Klaren sind, dass dann die rassifizierte Person als Mangelwesen angesehen wird. Nein, sie sehen aber auch den Überschuss in dieser Person. Also sie sehen beides und das spielen sie halt total strategisch aus. Und das muss man mal einfach mal verstehen, dass wenn halt irgendwie die AfD gegen Flüchtlinge hetzt, dass sie diese Menschen zwar als minderwertig betrachtet, aber eigentlich einen Überschuss in diesen Menschen auch sieht. Also wenn dann irgendwie also gesagt wird, Menschen, die eben nicht in diesem Alltag so nahtlos funktionieren, wie halt irgendwie die Allmann-Kartoffel, die halt irgendwie von 9 to 5 ins Büro müssen. Und deshalb gibt es dann diese ganzen phantasmatischen Erzählungen, dass die halt dieses Bürgergeld in die ganze Welt schicken und sich zu Hause Villen und Mercedes kaufen.
Diese imaginierte sexuelle Potenz.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich halt auch sage, die ich am, um noch so ein bisschen wieder in die Gegenwart auch zu kommen, was ich halt immer noch sehr lustig finde, wie sich alle Leute auch schon denken können, Deutschrap so. Und es gibt ja auch einfach zum Beispiel SSIO oder Farid Bang spielen ja auch einfach damit die ganze Zeit. Die nehmen sie die ganze Zeit halt diese rassistische Zuschreibung irgendwie als dieser vom Bürgergeld lebende Ficker irgendwie sehr komplett halt irgendwie annehmen und ja auch so völlig absurd irgendwie machen. So, also bei SSIO, ich habe eine neue Nummer, redet er halt die ganze Zeit davon, dass er halt alle paar Tage sich eine neue SIM-Karte holen muss, weil er keine Ruhe mehr irgendwie hat, weil alle Frauen irgendwie ihn anrufen und alle Leute bei ihm Ott holen wollen. Und ihm ist viel zu viel Stress. Und deswegen holt er sich die ganze Zeit eine neue Nummer. Oder auch irgendwie bei Farid Bang dieses Entjungfer deine Freundin mit einem doppelten Salto. Was soll dieser doppelte Salto? So, was will er damit sagen? Und ich finde das einfach unfassbar lustig, weil es dann auch wirklich halt diesen Überschuss dann halt auch wieder halt auch irgendwie macht und auch der halt irgendwie auch so versteckt irgendwie auch mit drin steckt und auch so ein bisschen so in your face dann auch irgendwie ist. So, dass das natürlich auch irgendwie dann man nicht drüber reden muss, dass Farid Bang auf jeden Fall ein ekelhafter Sexist auch ist und das SEO bestimmt auch in manchen Punkten.
Der
so
war doch der Zuhälter von Eva, von Schwester Eva, oder nicht?
Boah,
ich habe nur diesen Xatar-Film gesehen. Und da, also, ist ja auch egal.
Ja, genau, aber, also mir geht es jetzt auch gar nicht so krass, die beiden als Person irgendwie für den moralischen Tiger, aber diese Rollen, die sie übernehmen, haben halt auch einfach so einen Humor, der halt auch einfach in einer bestimmten Art und Weise funktioniert und gerade dieses, ich habe bei beiden halt das Gefühl, es ist halt so dieser Kenneck-Boy, der halt irgendwie sich vom Lehrer nichts sagen lässt, so. Und diese pubertäre Trotzigkeit ist so unfassbar lustig, weil es auch einfach halt durchgezogen wird von Männern, die mittlerweile irgendwie 35 sind, aber trotzdem nur in Jogginghosen rumlaufen.
Und was gerade beim Deutsch, bei so Deutschrap-Humor und wie gesagt auch bei Was guckst du, total klar ist, dass Dinge nur dann tatsächlich leider witzig sind, wenn sie irgendwie auf eine Art und Weise offensive sind. Aber was meine ich damit? Also damit meine ich nicht, dass die provokant sein müssen, sondern dass niemand in diesem Witz unbeschadet davonkommen darf. Also so, es muss was gemacht werden mit den Objekten, die in diesen Witzen vorkommen. Und deshalb ist, bei Kajayana sind deshalb alle, jeder seiner Charaktere, den er spielt, der türkische Fahrlehrer, den ich, das ist mein welcher ist dein Lieblingscharakter? Ich liebe den türkischen Fahrlehrer.
Ich glaube schon, aufgrund allein der Existenz von Winter ist halt irgendwie
Yildirim
schon der lustigste.
Sei es Ranjit, der Inder, sei es Hakan, der Türsteher, die sind alle keine Engel. Und das ist ganz bewusst so. Also die haben alle irgendwie sowas, auch was, sind alle egoistisch und irgendwie haben auch was Heimtückisches an sich.
Man muss auch da auch fair sein, wenn wir gerade über Hakan geredet haben, dass Kajayana mit der Figur Hakan eigentlich Apache 207 vorweggenommen hat. Ja, genau, aber es ist auch genau der Punkt, oder Das war auch dieses Ding, wo es gibt so ein Video mit Abdi von Chill und Abdi, wo er so erzählt, ja, man so ein bisschen so eine Karma-Theorie sagt, so, ey, wenn man korrekt ist, es kommt immer nicht gleich zurück, aber ey, wenn das Herz mal schwarz wird und schmutzig wird, dann ist es nicht wieder leicht so sauber zu kriegen, es ist schwer wieder weiß zu kriegen. Und dann ist es so total moralisch deep und er weiß halt selber, dass er diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, so. Und dann durchbricht er das einfach mit so, ich liebe Weißes. Und Chelo steht einfach auf und läuft weg, weil er es halt einfach nicht mehr packt. Weil er halt wirklich für so 30 Sekunden so mega deep und so voll die Message an die Kids hat. Und
Gänsehaut-Moment.
Und dann, ich liebe Weißes. Und es ist einfach so, genau, aber das ist ja auch völlig okay, in diesem Widerspruch auch irgendwie zu sein und auch das auch anzuerkennen, sondern auch irgendwie sich darüber lustig zu machen. Und ich glaube, das ist bei den wirklich lustigen Deutschrappern halt auch wirklich immer auch irgendwie drin, dass sie selbst auch Teil des Jokes sein können. Deswegen finde ich halt auch Farid Bang lustig, aber Kollega nicht lustig. Weil Farid Bang macht sich auch über sich selbst lustig so. Also weil er sagt einfach, man stellt sich da einfach nur vor, wie er das macht und muss einfach lachen, weil es halt irgendwie so absurd ist. Du bist wie mein Schwanz beim Wichsen, ich spuck auf dich. So. Und ich stelle mir das einfach so bildlich vor und muss einfach lachen. Und das habe ich bei Kollega halt nicht, weil eben bei Kollege halt das, die ganze Humor nur so, nicht sich selbst irgendwie, ja, so ein bisschen auch die eigene Zerstörung bereit ist zu akzeptieren. Im Witz auch irgendeinen symbolischen Tod auch hinzunehmen.
Yes, da sind wir wieder bei Lacan. Der Humorist muss seinen symbolischen Tod riskieren. Und das sind die Witze, die halt auch richtig unter die Haut gehen letztendlich. Die, wo man manchmal sogar vorher so die Luft anhält, so welche Pointe kommt jetzt. Und wo aber auch, und das gibt es sehr wenig heute, halt so Comedians, die bis ans Ende gehen, die so total konsequent sind, die so einen Witz auch total aufbauen und sich nicht so aus der Rolle kriegen lassen und stattdessen gibt's heute nur dieses, ich weiß noch, es gab so einen Moment, wo ich Kindler, wo der so für eine Minute mein Herz gewonnen hatte, da hat der mal gegen so Poli geschossen. Da gab's dann so wieder eins seiner Videos, es ist so dumm, dass man was sagen muss und dann hat der halt
Thema
gegen
Poli.
Dann hat er so Thema
Poli, dass man einmal was dazu sagen.
Genau, und dann da konnte ich so, da war ich so, oh, finally something. Und dann hat er so einen Shitstorm von der Queer-Community bekommen und hat dann einen Tag später zurückgezogen, was der gesagt hat und das relativiert. Und ich war so, you had me for 24 hours, but I'm out now.
Aber da kommen wir jetzt dann halt auch wieder halt quasi dahin. Das ist, weswegen ich halt auch Flair so lustig finde, weil Flair halt auch einfach permanent Flair ist so. Und wenn Flair halt einfach irgendwie den Shitstorm bekommt, dann sagt er so, ihr seid alles Fanboys. So. Flair hat einen Polizisten als Fanboy beleidigt, während ihm Handschellen angelegt worden sind. So. Und das ist halt so ein bisschen dieses Commit to the Bit, so ein bisschen. Und das ist halt auch wirklich, wo ich halt auch bei so Linken dann halt, ja, natürlich ist Reflexion wichtig und es geht jetzt nicht um so eine Reflexionsfreiheit. Aber wenn man so als Comedy, als Comedian oder irgendwie auf der Bühne ist, dann ist man auch eine Kunstfigur so. Und man muss dann auch ein Stück weit auch irgendwie committed bleiben und halt auch irgendwie, ja, auch konsequent irgendwie diese Rolle. Das heißt nicht unreflektiert so. Aber es gibt einen Unterschied zwischen unreflektiert sein und ein Fähnchen im Wind zu sein. Und das ist halt, glaube ich, wirklich so ein Punkt, der bei vielen linken Comedians oder so lustigen Linken halt nicht funktioniert, weil sie halt Angst haben, dass sie irgendwie einen Teil der Linken verprellen und dann einen Teil ihrer Zielgruppe zu verlieren, weil sie haben halt nur die Linke als Zielgruppe, nicht halt wie Mario Barth, der halt irgendwie die Mehrheitsgesellschaft als Zielgruppe hat und dann auch ein paar mehr verprellen kann.
Genau. Was für mich Peak Comedy ist, und auch für mich und meine Freundin, weil wir das extrem häufig da Referenzen zu machen, ist die Serie Broad City. Aus dem Jahr 2012 oder 2013. The Real Ones Will Know. Das war so eine Comedy-Sitcom von zwei Anfang, Mitte 20-jährigen Freundinnen in New York, die halt ihr Leben in New York bestreiten, aber die halt eigentlich diesen Kiffer-Charakter, also diesen, so wie, ey Mann, wo ist mein Auto? Aber halt in zeitgenössischer und urbaner und popkulturell. Und das ist, ich finde, das ist, und das ist für mich total lustig. Und das ist auch für mich, wie feministischer Humor funktioniert. Und es ist eine Serie, von der ich total glaube, dass die aber alle gucken. Du musst keine Feministin sein und du musst nicht links sein, du musst gar nicht sein, um über diese Serie lachen zu können. Denn zum Beispiel die Protagonistin Alana und Abby, die sind beste Freundinnen in New York und haben beide scheiß Jobs und sind broke, aber sind auch sehr unterschiedlich. Und es ist total klar, dass es beide Feministinnen sind. Da gibt es super viele Cues ständig zu. Aber der Feminismus ist nie eine Waffe für sie. Der ist nie was, mit dem sie irgendwie eine scheinbare Schwäche kompensieren müssen. Und was ich halt so witzig an den beiden finde, ist, dass sie immer halt in total also in jeder Folge geraten sie in ein Chaos und in eine total katastrophale Situation. Und dann gibt es der Moment, wo sie scheinbar stark werden und die Situation meistern, aber selbst darin machen sie sich halt zum Affen und gehen immer mit Schulden raus und gehen immer mit Chaos raus und sind immer die Loser. Und was denen am Ende immer nur bleibt, ist deren Freundschaft. Das ist diese Serie und das ist...
Und halt auch dann die Freundschaft zu den Circle, der also drumherum ist. Also
genau, nicht nur die beiden.
Genau, nicht nur die beiden. Es gibt dann irgendwie Lincoln, der... Ja, der Dude von Ilana, so man kann glaube ich einfach sagen, der Dude von Ilana, ohne dass man...
Lincoln.
Großartige Rolle, dann der Mitbewohner von Ilana, wie heißt der nochmal?
Jorge? Ist das der, der Immigrant?
Ja, genau. Ja. Der dann halt, und die dann auch immer mal wieder irgendwie eine Rolle spielen und auch einfach so super supportive sind und auch immer...
Und lustig und... Also was die halt total gemastert haben, ist, es gibt total, also so, du könntest die ganzen Charaktere so abhaken. Also Ilana und Abby sind halt die zwei Jüdinnen in New York. Also wenn man zum Beispiel nach Seinfeld geht, okay, da hast du die komischen jüdischen Frauen. Lincoln ist der eine Schwarze in der Sendung, der Mitbewohner von Alana ist der Latino-Immigrant und der ist schwul. Und,
dann gibt es doch den heißen Nachbarn von Abby.
Dann gibt es Jeremy, den heißen Nachbarn. Aber ja, die kannst du alle, keiner von denen ist karikaturesk gezeichnet. Und ich will das so, ich will eine Episode kurz nachzeichnen, weil ich die so witzig finde. Und zwar ist das die zweite Folge in der ersten Staffel, Pussy Weed.
Es klingt halt auch einfach wirklich wie ein Rap-Song von so, keine Ahnung.
Nicki Minaj.
Nicki Minaj, ja.
Ist auch mit so $2 Pussy geschrieben. Und genau, und zwar Alana ist halt so die taffe, coole von beiden. Und Abby ist so ein bisschen eher die Schüchterne, die sich eher ein bisschen zurücknimmt und so gechillter ist. Und Alana ist die immer auf 150 ein bisschen so hyperaktiv ist. Und die kiffen halt sehr gerne, die beiden. Und
das ist auch sehr... Beide sind sich auch sehr bewusst um ihren komplementären Faktor quasi, dass halt eben Abby auch immer froh ist, wenn Ilana sie halt auch mal putscht, irgendwelche Sachen zu machen, was sie sonst nicht machen würde. Aber auch Ilana halt weiß so, dass sie halt völlig freidrehen würde, wenn halt Abby nicht mehr sagen würde, ey, chill mal so, du musst nicht auf jede Party gehen.
Ja. Und genau, und dann wollen die halt wieder kiffen. Ilana bringt Abby ihr Weed vorbei und greift sich halt und dann sagt sie so, ja, hast du mir Weed gebracht, ja, habe ich dir mitgebracht, greift sich halt so in die Hose, in ihre Unterhose, fummelt da unten rum und zieht halt so ein Tütchen Weed raus und so, Abby guckt halt komplett entgeistert und ist so, hast du das gerade aus deiner Pussy gezogen? Und Alana ist so, hey, ja klar, so, was denkst du, wie ich halt an den Cops vorbeikomme und so mit Weed und sie so,
it's nature's pocket.
It's nature's pocket. The vajayjay is nature's pocket. Und dann so genau, dann sagt halt Alana, huldigt halt so die Vulva als irgendwie diese perfekte Möglichkeit, irgendwie Gras zu transportieren und nicht entdeckt zu werden. Und Abby währenddessen ist so, oh, denkt sich, also ist gerade nur so am Rekapitulieren, wie viel Weed sie aus Alanas Muschi geraucht hat. Und ist dann so, you know what, ich muss halt erwachsen werden. Ich muss jetzt erwachsen werden. Ich hol mein eigenes Weed. Ich hol mein eigenes Weed, Abby. So, ich kann nicht mehr abhängig sein von dir. Und dann folgt diese Folge Abby auf der Suche nach Weed. Und sie hat sich halt auch nicht von Alana irgendwelche Nummern von einem Dealer oder so geben lassen. Nein, Abby ist so, nee, ich mach das jetzt like a grown-up person.
Ich rufe meine alten Highschool-Freunde an.
Genau, und das Witzige ist, dass zeitgleich Alana ihre Steuern, ihre Einkommenssteuer machen muss, wobei ihr eigentlich immer Abby hilft. Und sie müssen jetzt beide diese Aufgaben machen, die sonst eben so komplementär die andere für sie erledigt, nämlich Alana die Steuern und Abby ihr das Gras besorgen. Ich will nur eine Szene erzählen, wie halt Abby geht dann halt, glaube ich, in den Central Park, also ein Park oder irgendwie in einen Square in New York. Und geht dann halt so herum Und sagt halt dann irgendwie so, weed, weed, weed. Und setzt sich dann so auf die Bank. Und dann setzt sich neben ihr ein schwarzer Typ.
Mit Dreads.
Mit Dreads. Und dann fragt der Typ Abby so, how much? Und dann siehst du, ich weiß nicht, so, I don't know, so a quarter? Oder nee, an eighth? So, und dann ist er so, nee, ich hätte jetzt eher ein Viertel gesagt. Also like, I would have said a quarter. Und sie so, yes, that sounds like a lot. Und dann sagt er so, how much does it cost? Und dann war Abby so, hä? Soll ich jetzt meinen eigenen Preis nennen? Und dann sagt der Typ so, yeah, that's what a dealer does. Und dann ist so Abby, oh, you think that I am the dealer? Und er so, yeah, you walk around saying weed, weed, pot, pot und steht halt so total paranoid und beschämt auf und läuft so weg. Und Abby ist halt so, what the fuck? Und versucht sich selbst noch rechtfertigen, dass das normal war, dass sie irgendwie durch den Park gegangen ist und weed gesagt hat. Und hier sind wir halt wieder bei diesem Thema Mangel und Exzess, weil wir sehen halt Abby, die weiße Frau, auf dieser Parkbank sitzen mit diesem schwarzen Typen mit Dreads und denken halt irgendwie, er verkauft ihr jetzt Drogen. Und er ist halt so das Mangelwesen oder wie auch immer, also der halt der irgendwie der schwarze kriminelle Drogendealer und Abby so die, sag ich mal, unschuldige weiße Frau, die einfach nur ihr Recreational Weed haben möchte.
Was auch nochmal in der Serie nochmal so ein Joke ist, dass quasi halt Ilana halt eben auch aschkenasisch ist und Abby halt wirklich auch sehr Wasp, also sie sagt auch Wasp Jews, also White Anglo-Saxon Protestant Jew, wird sie auch immer genannt. So. Und auch da quasi unter den beiden noch so eine Dynamik ist, weil die eine kommt aus Philadelphia, aber die andere kommt halt aus Long Island so und auch dementsprechend auch für eine Jüdin auch nochmal besonders weiß, um das so zu sagen.
Ja, genau. Und und in dieser Szene spielt es eben so doll mit diesem, auch eben mit diesem Lack and Excess. Wer hat jetzt was? Wer ist jetzt so verortet? Und letztendlich konnte man halt keinen, oder sind die beide gleich verortet und auch wieder gleich nicht verortet? Also natürlich sind sie nicht gleich, aber sie sind gleich in diesem Moment, dass die beide einfach nur irgendwo ihr Weed herbekommen wollen und beide das total peinlich finden. Und ja, für mich ist da halt Broad City wegweisende Comedy gewesen und ich würde mir auf jeden Fall sowas mehr wünschen.
Ich glaube, ja. Da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt. Die ganze Serie spielt auf deren realen Freundschaft von den beiden. So, die haben dann zwar in der Serie andere Nachnamen, als sie in echt haben, aber die gleichen Vornamen. Und sie sagen halt so, ja, wir haben unser eigenes Leben fiktionalisiert. Aber auch Ilana Glaser heißt sie, glaube ich, richtig und Wexler heißt sie in der Serie. Und Ilana sagt dann halt auch in Interviews so, jo, meine eigene Sexualität zu reflektieren und auszuhandeln, war diese Serie einfach auch extrem hilfreich, weil ich auch über mich selber lachen konnte und dann auch irgendwie, ja, so diesen Aushandlungsprozess, das Konstituierende der Subjektivität, wie wir vorhin noch irgendwie hatten, wirklich halt auch passiert, weil sie eben sich selbst zum Joke macht und dann auch irgendwie so realisiert, so, okay, was bin denn überhaupt eigentlich ist, was ist denn so die Sache? Und auch wirklich auf unfassbar gute Weise. Also ich habe gestern gab es halt so eine Folge, wo Abby einfach meint, ich habe gestern eine Folge geguckt und bin dann, glaube ich, die ersten 8, 9 Folgen noch irgendwie geguckt. Und ich habe das früher auch mal geguckt und habe wieder gemerkt, dass ich damals sehr in Ilana verliebt war und auch direkt wieder mein Herz
natürlich
wieder so aufgegangen ist.
Eine Frau, die dich potenziell beleidigt. How could you resist?
Und auf jeden Fall sagt sie halt irgendwann sagt Abby irgendwann zu ihr, do you know that you're so anti-racist that you sometimes sound like a racist? Und sie sagt einfach nur so, yes.
Ja, aber gerade der Punkt von Alanas Sexualität, ich finde den Charakter, also ich finde die beide, Alana und Abby, sind so großartig, weil man denkt so, das sind so Klischee-Frauen. Alana ist halt so die so hyperpotent rüberkommt und die immer bereit ist, Sex zu haben und die auch ganz viel über Sex redet und Sex denkt, aber letztendlich dann auch häufig so zurückschreckt oder irgendwie schüchtern auch wird. Und zum Beispiel hat sie halt diese Beziehung mit Lincoln und Lincoln will unbedingt eine monogame Beziehung mit ihr führen und Alana kann das da sich natürlich aus Prinzip nicht drauf einlassen und das geht mehrere Staffeln so und dann hat Lincoln irgendwann eine feste Freundin oder erzählt Alana, dass er halt jemanden kennengelernt hat und halt diese feste Beziehung möchte, die er legit mindestens 2 oder 3 Staffeln von Elena wollte. Und Elena hat
halt sie als Möglichkeit gegeben hat.
Ja, aber auch immer sehr klar gesagt, also gesagt hat, dass er sich das wünscht. Und dann hat halt Elena komplett den Breakdown und kommt nicht drauf klar, dass Lincoln jetzt mit jemand anderem fest zusammen ist und es nicht mehr die Möglichkeit von Elena gibt, auf ihn zurückzugreifen, wenn sie möchte. Und es zeigt halt einfach diese Widersprüchlichkeit dieser Frauen und dieser Subjekte, die sich halt sehr klar feministisch verorten und natürlich irgendwie alles richtig machen wollen und das halt nicht machen. Aber die machen diese Widersprüche, die sind halt nicht tragisch und die sind nicht dramatisch. Und die führen die nie an so Grenzen der Identitätskrisen, sondern irgendwie, ich weiß nicht, so ist es so ein wegweisender Umgang mit so, wenn wir an diese Grenzen kommen und an diese Widersprüchlichkeiten kommen.
Ich finde, da ist gerade auch immer wieder halt dieser Moment, wo man halt auch eben merkt, wie Elena halt irgendwie dieses autonome, selbstständige Frau sein will, aber dann auch in bestimmten Momenten auch so drauf verzichtet, weil sie dann halt doch irgendwie merkt. Und das ist halt eben auch als so ein humoristischer Punkt, weil halt eben, man kann das halt nicht perfekt machen so im Leben. Wir sind in einer widersprüchlichen Gesellschaft. Es gab diese eine Szene, Lincoln ist halt Zahnarzt so und sie hat auf einen Jawbreaker gebissen und sich einen Zahn verloren. Vorderzahn verloren. Und Lincoln mal, das Ding heißt literally Jawbreaker, was erwartest du denn? Und dann sagt er so, ja hier, ey komm, der erste Zahn geht auf mich. Und sie sagt so, nein, wir müssen das bezahlen, ich bin selbstständig. Er sagt so, ja okay, das macht dann $1,800. Und sie guckt ihn einfach nur an und knutscht ihn ab. So. Und es ist so super ein lustiger Closure-Moment, weil man halt, sie verliert nichts an, sie wird halt nicht niedergemacht, sie macht niedergemacht, sondern sie zeigt halt einfach diese Widersprüchlichkeit, so, da es natürlich völlig legitim ist in manchen Momenten, auf die eigene Autonomie zu verzichten, weil halt irgendwie man eh nicht autonom in der Gesellschaft ist, weil auf die Autonomie verzichten heißt halt irgendwie Schulden aufnehmen und das ist dann auch keine Autonomie und diese Widersprüchlichkeit wird halt so schön gezeigt, dass man drüber lachen kann, eben weil man sich an beiden Situationen sehen kann, beiden Seiten sehen kann.
Und die Serie arbeitet sehr viel mit der Entfremdung von der Gesellschaft, von der Entfremdung aus den sehr engen Freundschaften, die haben und der Entfremdung des Subjekts von sich selbst. Also es passieren immer wieder diese Momente, wo auch Abby und Elena natürlich auch streiten, wo Männer sie auf der Straße harassen, wo sie in wirklich unangenehme Situationen kommen, wo sie Geldsorgen haben und so weiter. Oder irgendwie Abby, die diesen Putzjob hat im Fitnessstudio und immer so die ekelhafteste, das ist auch so ein Running Gag, dass sie immer wieder diese ekelhaftesten Sachen aufwischen muss dort.
A Blood Situation.
Und zeigt halt letztendlich, ja, es gibt diese vollkommene Identifikation nicht. Es gibt nicht dieses Whole. Es gibt nicht dieses Ganze. Und diese beiden, Elena und Abby und die anderen, sind in dieser Serie und sie sind so von ihrem Begehren getrieben, erleben all diese Überschüsse und diesen Mangel in all ihren Extremen, aber zerbrechen daran nicht, sondern finden in diesem Zusammenprall eben ihre Befreiung, aber letztendlich auch nur dadurch, dass sie diese engen Beziehungen haben zueinander. Das ist der Charme dieser Serie, in erster Linie die Freundschaft von Abby und Elena, aber auch die ganzen wirklich sehr wichtigen Freundschaften drumherum. Das ist eine Serie, die jeden einzelnen Menschen, der einmal darin vorkommt, extrem, der ist so wichtig. Es gibt keine charakterlose Figur in dieser Serie, die einfach nur dazu dient, die einfach nur benutzt wird, um etwas in dem anderen hervorzubringen, sondern ja, und das ist, deshalb ist für mich Broad City the ideal Comedy. Und ja, wenn Abby und Elena diesen Podcast hören, ich liebe euch und meine Freundinnen lieben euch und wir so gerade mit meiner besten Freundin Yasemin auch so häufig, ich komme dann so Zitate, Broad City Zitate, das sind immer, ja, Shoutout. Und Shoutout an unsere Produktionssupport, Studio Soma.
Wir haben es nämlich geschafft. Wir sind aus dem Untergrund-Frauenklo-Bunker rausgekommen und wurden jetzt gesigned und sitzen jetzt hier im Brooklyn von Berlin, haben vorhin noch einen leckeren Bagel gegessen und sitzen hier in einem Studio mit Fenstern und Produktionsassistenz.
Und Snacks.
Ey, das ist started from the bottom, now we're here.
Ja, ey, danke Sophia und Max. You're the Best, ihr seid unser DJ Khaled und Timbaland.
In einem.
In einem. Und welcher Produzent wärst du gerne, Max?
Ich wäre eher Timbaland.
Max ist Timbaland.
Ich würde Sophia abkotzen, dass sie DJ Khaled.
Schaltet ein.
Bis nächste Woche. Nein, bis in 2 Wochen.